Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Willkommen an dem ersten Advent und willkommen zur Sendung Buchzeichen. Die Stunde hier auf DRS1, wo ihr euch heute Tipps abholen für eure nächste oder übernächste Lektüre. Oder ihr findet gute Ideen für prächtige weihnachtliche Lesegeschenke. Japan, Hauptthema heute in dieser Sendung. Und ich sage, jetzt fangen nur zwei Stichwörter dazu, nämlich Katzentörli und Parkbank. Was für Bücher hinter diesen zwei Stichworten parat sind, das weiss Literaturredaktorin Esther Schneider.
Ja, Stichwort der Katzentörli. Wir sind im Jahr 1799 und Japan ist seit über 100 Jahren fast von der Welt abgeschnitten, also abgekapselt. Es gibt nur ein kleines Törli in das geheimnisvolle Kaiserreich und das ist auf einer Insel vor Nagasaki. Das ist ein holländischer Handelsaussenposten, etwa so gross wie ein Fußballfeld. Und dort, von dort aus kann man in das geheimnisvolle Japan reinlinsen. Und dort spielt auch ein Abenteuerroman. Und das zweite Stichwort, Parkbank, da machen wir einen Gump in die heutige Zeit. Die Bank, die steht nämlich in einem Park in Tokio und dort treffen sich zwei Männer und beide haben den Druck in der Arbeitswelt vom modernen Japan nicht mehr ausgehalten und in diesem Buch geht es eben genau um das.
Zwei Romane rund um Katzentürli und Parkbank, einmal historisch, einmal modern, aber zweimal Japan. Heute im Buchzeichen da auf DRS1 am Mikrofon Stefan Kohler. Grüße miteinander.
Que flor quita murchar, que criança quita chorar, que nuva quita passar, é saudade, é tristeza, é lembrança de minha infância, é fantasia daquele mesa, rejeito coisa só, pra consolar minha fraqueza, é lembrança de minha infância, é fantasia daquele mesa. Rechiote coisa sã, pra consolar minha fraqueza.
Cette flor qui se fane, cet enfant qui pleure, ce nuage qui passe, c'est de la nostalgie, de la tristesse, c'est l'odeur de mon enfance, c'est le mensonge de cette table remplie de bonnes choses pour consoler ma faim.
É lembrança de minha infância, é fantasia daquele mesa, recheado de coisa sã, para consolar minha fraqueza. Conta mudar, minha história de ficar. Conta mudar, minha história de ficar. Conta mudar, minha história de ficar.
Le monde change, mon histoire restera.
Lembrança de minha infância é fantasia daquele mesa, recheado de coisa sã, para consolar minha fraqueza.
Le monde change, mon histoire restera.
Monta mudar, minha história toca. 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 Monta mudar, minha história toca.
Und wir können entwarnen im Jura. Verkehrsinfo DRS von 14.10 Uhr im Berner Jura auf der A16 Biel-Delsberg zwischen Fremvilliers und dem Ronchatel-Tunnel in beiden Richtungen. Die Polizei meldet, dass die Strecke jetzt wieder normal befahren werden kann. Die Gefahr besteht nicht mehr. Ihr hört die Sendung «Buchzeichen» auf DRS1 jeden Sonntag zwischen 2 und 3 mit Tipps und Tönen zu aktuellen Büchern, die wir euch ans Herz legen wollen. Heute ist es zuerst ein besonderer Roman, der in Japan spielt, und zwar in Japan vor gut 200 Jahren, 1799. Japan im 18. Jahrhundert. Das war ein Japan, das total abgeschottet war vom Rest der Welt und vielleicht auch darum gerade die Europäer angezogen hat. Es war allerdings sehr schwierig, mit diesem Land dann zumal in Kontakt zu kommen. Nur möglich über eine kleine Insel vor der Hafenstadt Nagasaki. Und genau auf dieser Mini-Insel spielt eben der Roman, wo wir jetzt davon haben, der Roman vom britischen Bestsellerautor David Mitchell, «Die tausend Herbste des Jakob de Süd». Esther Schneider, Literaturredaktorin von DRS1, das mit dem abgeschottenen Land und einer kleinen Insel, das ist schon mal eine spannende Ausgangslage. Was passiert jetzt in diesem Roman?
Also da passiert sehr viel. Also es fängt mal an mit Intrigen, es gibt Betrug, Mord bis hin zu einer zarten Liebesgeschichte. Also alles, was einen spannenden Abenteuerroman ausmacht und dann erst noch vor einer exotischen Kulisse. Man muss sich vorstellen, da hat es einen Handelsaußenposten von der Holländisch-Ostindischen Kompanie, also Handelskompanie. Und der Aussenposten, der ist nicht viel grösser als ein Fußballfeld und dort drauf lebt eine Handvoll Holländer, das meiste davon ziemlich lustig gestalten. Also hat Abenteurer dabei, Seefahrer, Kriminelle, aber auch Handelsleute und ein Arzt. Und unter ihnen der Held, ein junger Kaufmann, der heisst Jakob de Süd. Und der sucht jetzt sein Glück. Er hat nämlich eine Verlobte in Holland und der kommt die Verlobte nur über, wenn er zu Geld kommt. Und das will er eben dort machen. Aber jetzt auf dem Aussenposten verliebt er sich dann in eine Japanerin. Natürlich ist das eine verbotene Liebe.
Es gibt also die Liebesgeschichte im Buch. Ist die im Zentrum oder ist sie mehr so ein einfach ein Seitenstrang von diesem historischen Roman?
Man könnte sagen, es ist so etwas wie Salz von diesem Roman. Aber eigentlich geht es um den Zusammenprall von zwei ganz unterschiedlichen Kulturen. Es sind zwei Kulturen, die komplett andere Maßstäbe haben im Verhalten, ihren Wert, kulturellen Wert. Da ist das feudale Japan mit all seinen Ritualen, die für die Europäer ziemlich unverständlich sind. Das Japan, das mit diesen Europäern eigentlich auch gar nicht viel zu tun hat, außer den Handel treiben. Und dann auf der anderen Seite eben die Holländer, die angezogen sind von diesem geheimnisvollen Kaiserreich. Und ich finde, das ist schon mal eine sehr spannende Ausgangslage. Vor allem, weil der Kontakt fast ausschließlich über japanische Dolmetscher stattfindet, wo die Verhandlungen, die da stattfinden, hin und her übersetzen. Und das ist klar, da gibt es natürlich ganz viel Stoff für Missinterpretationen, für Intrigen und für Verrat. Und da davon lebt der Roman.
Japan war also in dieser Zeit im 18. Jahrhundert völlig abgeschottet von der restlichen Welt. Was erfahrt man da davon im Buch, im Roman?
Man kommt eigentlich nur sehr dosiert mit über, was das für ein Land ist. Es sind so eine Art wie so ein Blick durch ein Schlüsselloch. Es gibt ja eben, wie ich gesagt habe, nur ein Tor, eine bewachte Brücke aufs Festland. Und nur ganz wenige Holländer dürfen über diese Brücke. Und der Jakob de Süd ist einer davon. Durch ihn erfahrt man zum Beispiel dann von diesen politischen Machtkämpfen unter den japanischen Fürsten zu selber Zeit. Er nimmt Teil an Verhandlungen zwischen den Handelsleuten und diesen Fürsten. Und ich habe es vorhin angetönt, der Jakob de Süd verliebt sich in eine Japanerin. Es ist eine ganz gescheite Hebamme, die beim holländischen Arzt auf dieser kleinen Insel in die Lehre geht. Und über sie kommt man dann in das verschlossene Land hinein. Sie wird nämlich entführt in ein japanisches Kloster, wo dann ganz merkwürdige Sachen passieren.
Der Autor, der das alles geschrieben hat und recherchiert hat, heisst David Mitchell, ein Engländer. Wer ist er und was ist sein Bezug zu Japan?
Der David Mitchell ist 44 und ein sehr bekannter britischer Bestsellerautor. Er ist mit einer Japanerin geheiratet und er hat selber 8 Jahre lang in Japan gelebt, hat dort Englisch unterrichtet. Und er ist von diesem Land wirklich und von seiner Kultur sehr fasziniert. Das merkt man dem Roman auch an. Er kennt sich auch sehr gut aus in der Kultur von Japan, auch wenn ihm das Land, wie er mir erzählt hat, immer noch manchmal sehr, sehr fremd vorkommt. Der Mitchell, der hat sehr gerne Geschichten, die auf verschiedenen Zeiten spielen, wie zum Beispiel auch in seinem Buch «Wolkenatlas», wo jetzt gerade im Kino läuft, als Film. Und eine Spezialität bei ihm ist auch, dass seine Figuren von Roman zu Roman wandern. Also das heisst, es kommen immer wieder einzelne Figuren aus seinen Geschichten vor, in einer anderen Gestalt und in einer anderen Zeit. Und speziell habe ich auch noch gefunden, ist, wie er seine Figuren erfindet. Er schreibt nämlich so lange Briefe von diesen Figuren an sich selber, bis er die Figur in- und auswendig kennt.
Der David Mitchell, im Moment also im Kino mit der Verfilmung von Wolkenatlas und jetzt neu in den Buchläden mit «Die tausend Herbste des Jakob de Süd». Der Esther Schneider, der hat es gehört, ihr gefällt das Buch, die Geschichte extrem. Hat man gut gemerkt, warum Esther Schneider, warum soll man es unbedingt lesen?
Ich habe gerne historische Romane. Nur, historische Romane gibt es ja wie Sand am Meer, aber die wirklich guten, die muss man suchen. Und «Die tausend Herbste des Jakob de Süd» ist wieder einmal so ein guter historischer Roman. Man kann buchstäblich mit allen Sinnen eintauchen in den Alltag vom ausgehenden 18. Jahrhundert. Und das ist, muss ich also sagen, nicht immer sehr angenehm. Das Leben auf dem Aussenposten am Ende der Welt ist sogar ziemlich ungemütlich. Und David Mitchell beschreibt sehr ungeschminkt und fadengrad vom Dreck, vom Ungeziefer, von den Ratten, von Krankheiten, auch von Operationen ohne Narkose. Und man sieht und schmeckt das 18. Jahrhundert, wenn man den Roman liest. Und dann lebt der Roman auch sehr stark von den Figuren, von den witzigen und geistlichen Dialogen zwischen den Japanern und den Holländern. Bei diesem Kontakt zwischen ihnen kommt es immer wieder zu Missverständnis. Zum Beispiel auch bei der ersten Begegnung vom Held mit der jungen japanischen Hebamme.
Und da lassen wir jetzt kurz einen Ausschnitt aus dem Buch, wo sich die beiden Hauptpersonen eben zum ersten Mal treffen.
Eine zweite Gestalt betritt den Speicher. Erst als die Gestalt in das Licht tritt, das durch das hohe Fenster fällt, erkennt Jakob, dass es sich bei dem Verfolger um eine junge Frau handelt. Abgesehen von den Wäscherinnen und einigen Tanten, die in der Dolmetscherzunft dienen, sind Prostituierte, die für eine Nacht gemietet werden, die einzigen Frauen, die die Landpforte passieren dürfen. Diese teuren Kurtisanen werden von Zofen begleitet. Jakob schätzt, dass sein Besuch eine dieser Begleiterinnen ist. »Verzeihen Sie, Fräulein, aber sind Sie die Zofe einer Kurtisane?« Sie ist verblüfft. »Was ist das?« Jakob sucht nach einem Ersatzwort. »Die Gehilfin einer Dirne.« »Warum Birne braucht Gehilfin?«
»Wenn Birne zur Dirne wird.« So fand sie also an, die Liebesgeschichte zwischen dem Holländer Jakob de Süd und der japanischen Hebamme. Kommunikation ist da ein grosses Thema mit etlichen Übersetzungsschwierigkeiten. Und das ist ein Thema, das der Autor David Mitchell gäng wiederbringt in seinen Büchern, das schwierige Reden miteinander. Und das ist auch ein Thema, das Esther Schneider mit ihm besprochen hat im Interview. Das Gespräch mit dem David Mitchell, das hören wir hier auf der Seite im Buchzeichen in 3 Minuten, gerade nach der Lady Antebellum.
Christmas is you.
20 ab 2 auf der Seite. Ihr hört die Sendung Buchzeichen. Im Moment haben wir es von einem historischen Roman, der in Japan spielt. 1799 auf einer kleinen Insel vor der japanischen Hafenstadt Nagasaki. Dort gibt es eine holländische Handelsstation, das einzige Tor zum geheimnisvollen Königreich Japan in dieser Zeit. Und auf diesem holländischen Handelsposten spielt der Roman vom englischen Autor David Mitchell, Titel «Die 1000 Herbste des Jakob de Süd». Die RSS-Literaturredaktorin Esther Schneider hat den Autor getroffen zum Interview. Esther Schneider, wie ist er eigentlich auf diesen speziellen Ort gekommen?
Ich habe es vorhin gesagt, der David Mitchell hat lange in Japan gelebt, er ist auch viel herumgereist und als er einst in Nagasaki war, hat er die kleine Insel vor der Stadt gesehen. Und dort drauf, dort gibt es heute ein Museum über die ehemalige holländische Handelsstation. Und der David Mitchell hat mir erzählt, er sei sofort fasziniert von diesem Ort und hat gefunden, das ist ein Schauplatz für eine gute Geschichte.
It's this fascinating little cat flap between Europe and this hidden mysterious.
Japan war für 250 Jahre ein abgeschlossenes Land. Der Kontakt zu Japan lief nur über diese Insel, die vor Nagasaki liegt.
It was also not the usual typical white European experience in Asia. The Japanese kept the power. The Europeans were allowed to come in and trade, but it was on Japanese terms.
Spannend daran ist auch, dass der Kontakt zu dieser fremden Kultur nicht so abgelaufen ist, wie sich das die Europäer in Asien gewohnt waren. Den Europäern war es zwar erlaubt, zu kommen und Handel zu treiben, aber nach den Bedingungen der Japaner. Und das interessierte mich. Den Holländern war es nicht gestattet, die Handelsstation Dechima zu verlassen. Also wenn ich da keine gute Idee dafür gehabt hätte, würde ich nichts taugen als Autor.
So I just felt that if I could not find a good novel in here, then I am not much of a writer.
Also die Insel von Nagasaki mit der Handelsstation war sehr klein. Die Holländer, die dort lebten, durften sie nicht verlassen. Das muss ja fast wie in einem Gefängnis gewesen sein.
Yes, it would have been very claustrophobic for them. If you imagine it really, you spend many months to come out from the Netherlands.
Ja, es hatte etwas Klaustrophobes für die Europäer. Man muss sich vorstellen, man brauchte Monate, nur um von Europa bis nach Batavia, das heutige Jakarta, zu gelangen. Dann brauchte es weitere Monate, um von Batavia diesen Außenposten vor Japan zu erreichen. Kam ein Schiff, blieb es etwa 2 Monate im Hafen.
And then the ship goes, it's gone. And there is no way you can get back. It is almost like being on a space station going around Mars.
And there's no. Dann gab es für die Europäer dort kein Wegkommen mehr. Das ist wie auf einer Raumstation auf dem Mars. Die Leute sind da, sie können nicht weg. Und manchmal kam einfach über Monate, sogar Jahre, kein Schiff mehr. Und man wusste nicht warum. Die Leute dort wussten nicht mal, ob sie Europa je wieder sehen würden.
Claustrophobia would have been quite contagious and strong. And again, this is good news for a novelist. If it's bad news for a human being, it's good news for a novelist.
Allerdings für Sie als Autor wirklich eine gute Ausgangslage. Aber die wenigen Holländer dort, die hatten als Kontaktpersonen ja fast nur die japanischen Dolmetscher. Und diese Dolmetscher spielen in Ihrem Roman auch eine wichtige Rolle und haben auch sehr viel Macht.
They do. The interpreters are the secret controllers of diplomacy, I think. In Nagasaki,
die Dolmetscher waren die geheimen Kontrolleure der Diplomatie. In Nagasaki war es eine Art Kaste, ein Amt, das vererbt wurde. Weil Sprache so mächtig ist, wollten die Japaner nicht, dass jedermann Holländisch lernen konnte.
Dutch were not supposed to learn Japanese. Actually, often they did because they were great linguists. But officially it was forbidden.
Auch den Holländern war es nicht erlaubt, Japanisch zu lernen. Oft taten sie es trotzdem, weil sie große Sprachforscher waren. Offiziell aber war es verboten. So blieb die Verantwortung in der Hand der Dolmetscher.
No dictionaries, no grammars, no internet sites, nothing.
Sie hatten keine Wörterbücher, keine Grammatik, keine Internetseiten, nichts. Lernten alles selber. Es ist schon so, dass da mehr Miss- und Nicht-Kommunikation war als Kommunikation.
It's true, there was as much miscommunication and non-communication as there was communication, but that's a good theme, isn't it, when things go wrong?
Es ist natürlich ein gutes Thema, wenn die Dinge falsch laufen, oder? Wir versuchen zueinander zu sprechen, so wie wir beide das jetzt tun. Aber wie viel Prozente davon kommen beim anderen wirklich an? was wird verstanden? Kommunikation bei unterschiedlichen Sprachen ist noch schwieriger, klar. Und die Bedeutung dessen, was ankommt, ist nicht immer das, was man sagen wollte. Das liebe ich.
The meaning that is received is not always the same as the meaning that was sent. I love this theme. I love it.
Sprache und die Missverständnisse, die entstehen, wenn man sich nicht oder wenn man sich falsch versteht, scheint Sie persönlich besonders stark zu interessieren. Warum ist das so, David Mitchell?
It's a theme in all of my books, really. As a kid and even now, I had a speech disfluency, so it was very hard for me to make words. And so
es ist ein Thema in allen meinen Büchern. Als Kind und auch jetzt noch hatte ich eine Sprachstörung. Ich habe gestottert. Es war sehr hart für mich, Wörter zu machen, und ich wurde deswegen oft gehänselt und ausgelacht. Das ist ein Thema, das mir sehr nahe ist und auch eng verbunden ist mit dem, was ich heute bin. Sprache wurde für mich sehr wichtig. Die Fähigkeit oder eben Unfähigkeit zu kommunizieren. Das ist in unterschiedlichen Formen, Zeiten und Orten ein Thema in allen meinen Büchern.
The ability or the inability to communicate and in different forms, in different times and places, I do return to this theme in all of my books.
Ihr neuestes Buch, Die tausend Herbste des Jakob de Süd, David Mitchell, ist ein historischer Roman, auch wenn die Geschichte erfunden ist. Der Rahmen, in dem sie spielt, also die Umgebung, die Zeitumstände, das alles muss ja stimmen. Sie haben Berichte, Tagebücher, auch Logbücher der Kapitäne studiert. Das muss eine enorme Arbeit gewesen sein, das zu recherchieren.
So you know what joy it is to read history. It's fascinating. You know, sort of, the problem isn't doing the research. The problem is stopping it and writing the book. You know, it's just so interesting.
Es ist faszinierend. Das Problem ist nicht zu recherchieren, sondern die Recherche zu stoppen und ein Buch zu schreiben.
And then when you write any historical novel, you find things as you are writing. You know, when was shaving foam invented? How would someone have shaved in 1799?
Und wenn man einen historischen Roman schreibt, stößt man auf Sachen beim Schreiben, die man unbedingt wissen muss. Zum Beispiel rasieren, was jeder Mann machen muss. Da fragte mich, wann wurde eigentlich Rasierschaum erfunden? Wie hat man sich 1799 rasiert? Sowas gefällt mir.
And then you have to hide it, because if you put everything in your novel, it's unreadable. So you have to hide it, but you do have to know it, because readers are clever. They know when you don't know your
Die Recherche
stuff.
Muss man verstecken. Wenn man all das Wissen, das man sich zusammengesucht hat, in den Roman verarbeitet, kann man ihn nicht mehr lesen. Man muss es also verstecken, aber man muss es vorher wissen, denn die Leser sind clever. Sie wissen, wenn du einen Stoff nicht kennst, und sie wissen, wenn du ihn kennst. Auch wenn die Recherche unsichtbar ist, sie muss in deinem Kopf sein.
Even if the research is invisible, it does have to be in your head.
Interessante Aussage von David Mitchell. Ein Autor muss viel wissen, muss viel im Kopf haben, aber er muss es verstecken. David Mitchell, sein historischer Roman über Japan heisst «Die tausend Herbste des Jakob de Süd», ist der Herbst auf Deutsch rausgekommen. Und ich kann euch sagen, ziemlich dick, nämlich fast 800 Seiten dick. Und jetzt schauen wir auf die Strasse. Verkehrsinfo DRS von 14.30 Uhr in der Region Freiburg auf der A12 Richtung Bern zwischen Freiburg Süd und Freiburg Nord. Verkehrsbehinderung wegen eines Unfalls. Und in der Ostschweiz, da ist die Hauptstraße Romanshorn-Kreuzlingen in der Höhe Güttingen jetzt wieder offen und normal befahrbar.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Japan bleibt noch Thema hier, Sendung Buchzeichen auf DRS1, aber jetzt ist fertig Vergangenheit, jetzt kommen wir in die Zukunft, und zwar zu einer Begegnung zwischen zwei Japanern, die aus der Gesellschaft rausgefallen sind und sich auf einer Parkbank in Tokio ihre Geschichte erzählen. Warum einem das Buch reinzieht, das hören wir in ein paar Minuten hier auf DRS1, und wir erfahren dann auch, was ein Hikikimoro ist.
Run, run. mag Sonne, die mich wärmt, wohnen, wo's nicht lärmt, Hunde, die noch bellen, schöne, hohe Wellen. Ich mag Whisky ohne Eis, Böll, der so viel weiß, Essen scharf gewürzt und nichts überstürzt. Ich mag Country-Songs und Rock, Skat mit Ramsch und Bock, lang spazieren gehen, Winde, die stark wehen, all das mag ich. Und ganz doll dich. Ich mag Breitner und sein Spiel, Kinder mit Gefühl, Freunde mit Verstand, Bockwurst aus der Hand. Ich mag Mozart, Malerbach, Skilaufen und Schach, Pokern nächtelang, Trennung ohne Zank. Ich mag Zärtlichkeit und Lust, Frauen selbstbewusst, Lachen übern Scherz, Omis mit viel Herz, all das mag ich. Und ganz doll dich. Ich mag schenken ohne Dank, Treue ohne Zwang, trocknen herben Wein, mal alleine sein, all das mag ich. Und ganz doll dich. Ich mag Lino, Ventura, Mama und Papa, jeden Zirkusklon, meine Tochter, meinen Sohn. Ich mag Quartflieg, wenn er liest, Regen, wenn er gießt, Sonntage im Bett, Eisbein, richtig fett. Ich mag Bilder von Magritte, schwimmen ohne mit, barfuß gehen durchs Watt, Hamburg, meine Stadt, all das mag ich. Und ganz doll dich. All das mag ich. Und ganz doll dich.
Volker Lechtenbrink mit «Ich mag». Bin nicht ganz sicher, aber glaube, Bücher lesen hat er vergessen, wenn es mir recht ist. Schliesslich sind wir hier in der Sendung «Buchzeichen» auf DRS1 noch bis um 3 und noch immer jetzt mit dem Schwerpunkt Japan. Wir haben im ersten Teil der Sendung über einen Abenteuerroman geredet, der im 18. Jahrhundert spielt. Wenn ihr das jetzt eingeschaltet habt, könnt ihr es später nachhören auf drs1.ch bei Sendungen unter Buchzeichen. Vergangenheit war aber jetzt gewesen, Esther Schneider aus der Literaturredaktion. Jetzt gehen wir in die Gegenwart.
Wir machen einen grossen Gump bis heutigen Japan und wir reden über einen Roman, der zu Tokio spielt. Und der Roman, der hat ganz einen speziellen Titel. Er heisst «Ich nannte ihn Krawatte» und geschrieben hat der Roman die Milena Michiko-Flaschar.
«Ich nannte ihn Krawatte», origineller Titel, wo man mehr will erfahren darüber. Ein Buch, das ich auf jeden Fall die Literaturredaktorin Lucia Stettler wärmstens empfehlen kann.
Ich sage es ehrlich, schon ganz lange nicht mehr hat mich ein Buch so berührt wie der Roman «Ich nannte ihn Krawatte». Poetisch, liebevoll, melancholisch und von einer tiefen Lebensweisheit. Auf nur gerade 130 Seiten entwirft Milena Michiko-Flaschar ein Porträt vom modernen Arbeitsalltag. und von zwei sensiblen Menschen, die in diesem rasanten Tempo nicht mehr mitkommen. Im Zentrum der Geschichte steht der Ich-Erzähler, der Taguchi Hiro, 20, ein sogenannter Hikikimoro. Hikikimori, das sind Teenager, die sich weigern, erwachsen zu werden. Eine Art der Protestbewegung in der japanischen Leistungsgesellschaft. Sie verschanzen sich in ihren Kinderzimmer, brechen jeden Kontakt zur Aussenwelt ab, die Eltern stellen das Essen nur noch vor die Tür.
Mein Zimmer glich nach wie vor einer Höhle. Hier war ich groß geworden. Hier hatte ich, im eigentlichsten Sinne, meine Unschuld verloren. Ich meine, groß zu werden bedeutet einen Verlust. Man glaubt zu gewinnen. In Wahrheit verliert man sich. Ich wollte kein Mann sein, der glaubt, er gewinnt. In keinen Anzug hineinwachsen. Kein Vater sein, der seinem Sohn sagt, man muss funktionieren.
Der Taguchi Hiro, der das Leben eigentlich aufgegeben hat, bevor es erst richtig anfängt, er wagt eines Tages wieder den Schritt an die Öffentlichkeit. Auf einer Bank in einem Park in Tokio lernt er Ohara Tetsu kennen. Ein Mann Ende 50 mit Aktenkoffern, schönem Anzug und gediegener Krawatte.
An einem Morgen im Mai war er plötzlich aufgetaucht. Ich saß auf meiner Bank, den Kragen hochgeschlagen. Eine Taube flog auf, mir wurde schwindlig von ihrem Flügelschlag. Als ich die Augen zu und wieder aufmachte, war er da.
Der Ohara Tetsu, wie der Taguchi Hiro, ist ein Aussenseiter in der japanischen Gesellschaft. Er ist in seiner Firma entlassen worden, weil er die Leistung nicht mehr gebracht. Jetzt steht er auf der Strasse und wagt nicht einmal der eigenen Frau die Wahrheit zu sagen. Jeden Tag geht er zum Haus aus und wartet im Park, bis es Feierabend wird. Und er gibt offen zu, dass er nicht nur im Betrieb, sondern auch vor sich selber versagt hat.
Ich schäme mich meiner Scham. Wie viel Kraft ich dafür aufwende, sie vor mir selbst und Kyoko zu verbergen. Denn es ist doch so. Ich habe nicht nur meine Arbeit verloren. Der Verlust, der am schwersten wiegt, ist der der Selbstachtung. Mit ihm fängt aller Niedergang erst an.
Die zwei so unterschiedlichen Helden, die irgendwie sie zum System rausgehen, sie leisten sich auf dieser Parkbankgesellschaft. Grossartig, wie die Autorin die beiden Männer langsam lässt aus ihrer Sprachlosigkeit ausbrechen. Sie werden immer vertrauter miteinander und erkennen eine tiefe Seelenverwandtschaft. In wechselnden Monologen schauen sie zurück auf ihr Leben, benennen eigene Fähigkeiten und suchen nach den Punkten, die sie die Weichen vielleicht noch ganz anders hätten können stellen. Nie wirkt der Roman schwer oder pathetisch und das hängt vor allem mit der poetischen Sprache der Autorin zusammen. Die Milena Michiko Flajar setzt ihre Worte wie zarte Pinselstrich. Darum erinnert die Geschichte an ein japanisches Aquarell. Vieles ist im Text nur angedeutet und gleich ahnt man hinter diesen prägnanten kurzen Sätzen ganze Geschichten. Als Tochter von einer japanischen Mutter und einem österreichischen Vater ist die junge Autorin in beiden Kulturen daheim. Und das spürt man beim Lesen. Man erfährt viel über den Zeitgeist Japan und auch über die Angst davor, das Gesicht zu verlieren. Gleichzeitig hat das Buch auch etwas Universelles. Es ist eine Art ein modernes Märchen. Ein Märchen, das zeigt, wie eine flüchtige Begegnung manchmal zu einer Freundschaft wird und das gerade vom gegenseitigen Erzählen eine grosse Kraft ausgehen kann. Auch wenn am Schluss kein Happy End wartet.
Die Literaturredaktorin Lucia Stettler ist es über den Roman «Ich nannte ihn Krawatte» von der Milena Michiko Flajar, herausgekommen im Wagenbach Verlag. Das ist «Stern 1, Buchzeichen» heisst die Sendung 18 vor 3.
Seems to last forever, and time goes slowly by. So baby, des kilos d'emmerdement. La nuit est tombée dedans. Tellement de fois, c'était dur, mais pourtant, dans tout ça, au coin du lit parfois, j'étais vu sourire. J'étais vu sourire. J'étais vu déserter une armée de manchots. J'étais vu leur dire non et que tu avais raison. Car toi tu les aimais vraiment, tu les aimais vraiment. Et je les ai vus sourire.
Stefan Eicher auf der Seis Le Sourire in der Sendung Buchzeichen. 12:03 an diesem ersten Advent. Und mit einem letzten Buchtipp wollen wir jetzt auch noch ein bisschen zur besinnlichen Adventsstimmung beitragen. Esther Schneider, Redaktorin der heutigen Buchzeichen-Sendung, hat ein dünnes Büchlein mitgebracht mit dem Titel «Und der Stern zog vor ihnen her». Das tönt nach einer gewöhnlichen Weihnachtsgeschichte mit Verlaub.
Nein, ist es ganz und gar nicht. Es ist ziemlich speziell. Und zwar, das Spezielle daran ist, die Geschichten haben reformierte Pfarrer und Pfarrerinnen aus dem Kanton Zürich geschrieben. Und die meisten von diesen Geschichten spielen in der heutigen Zeit und haben alle einen christlichen Hintergrund, also passend zur Weihnachtszeit. Initiiert hat das Büchli die Journalistin Christine Voss. Sie hat den Autorinnen und Autoren, also den Pfarrern, den Auftrag gegeben, Geschichten zu schreiben. Und die Idee dahinter beschreibt sie so.
Es geht darum, dass sie versuchen, herauszuschaffen, was ist denn der eigentliche Sinn von Weihnachten? Was will die alte biblische Geschichte von dieser Geburt in Bethlehem? Was will die uns auch heute noch sagen? Was bedeutet die?
Christine Voss, die das Büchlein initiiert hat. Was haben jetzt die Zürcher Pfarrerinnen und Pfarrer so für Geschichten geschrieben da drin?
Vielleicht ein paar Beispiele. Also da hat es eine Geschichte von einem verzweifelten jungen Mann drin, der dank einem Freund wieder den Sinn vom Leben entdeckt. Oder es gibt eine Geschichte, die von einer schicksalshaften Begegnung unter einem grossen Engel im Zürcher Hauptbahnhof erzählt. Man kann unter anderem auch von einer schwangeren Frau und ihrem Mann lesen, die kurz vor Weihnachten bei dem Auto im Schnee stecken geblieben sind und dann in einem warmen Stall Unterschlupf findet. Also eine Art des modernes Weihnachtsmärchen.
Die alte Weihnachtsgeschichte auf die heutige Zeit überträgt die und 20 andere Geschichten für die Adventszeit geschrieben, eben von Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem Kanton Zürich, findet ihr in diesem Büchli «Und der Stern zog vor ihnen her», rausgekommen im Theologischen Verlag Zürich. Und die Vernissage von diesem Büchli ist übrigens morgen am Abend, Montagabend um 6:30 im Chor vom Frohmünster zu Zürich.
Thought love was only true in fairy tales, meant for someone else
but not for me. Love's out to get me. That's the way it seems. Disappointment haunted all of my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. And I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. No, not if I tried. I thought love was more or less a giving thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love, and I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Not if I try. Love was out to get me. That's the way it seems. Disappointment haunted all of my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. No, not if I tried. Not if I tried, no. 'Cause I'm a believer. Yes, I'm a believer.
Das ist die Sendung «Buchzeichen» auf DRS1, Sendung aus der Literaturredaktion. Wir haben zum Schluss noch eine ganz aktuelle, erfreuliche Meldung. Die Schweizer Schriftstellerin Evelyn Hasler hat nämlich gestern am Samstagabend von der Uni Bern den Ehrendoktortitel bekommen. Die Frage an Tessa Schneider, Literaturredaktorin, warum die Evelyn Hasler, wie hat die Uni die Vergabe begründet gestern?
Also in der Begründung steht unter anderem, die Evelyn Hasler komme den Ehrendoktor über, weil sie historisches Wissen zur Schweizer Geschichte mit literarischer Vorstellungskraft und psychologischer Intuition verbindet und in ihren historischen Romanen menschlich berührende Lebensbilder schafft. Die Schriftstellerin Evelyn Hassler ist bekannt dafür, dass sie immer wieder historische Stoffe und vergessene Persönlichkeiten ausgrabt und packende Geschichten darüber schreibt. Anna Göldin zum Beispiel, die letzte Hexe im Glanerland, oder Emily Kempin-Spiri, die erste Juristin in der Schweiz. Evelyn Hassler recherchiert immer sehr gewissenhaft. Sie reist um die halbe Welt, um an Informationen heranzukommen, und sie schafft es, diesen historischen Figuren wirklich Leben einzuhauen.
Und jetzt ist sie Ehrendoktorin von Uni Bern. Die positive Meldung also zum Schluss vom heutigen Buchzeichen. Noch kurz der Blick auf nächste Woche, das Programm vom nächsten Sonntagnachmittag. Was gibt es denn zum Lesen?
Nächste Woche stellen wir den Roman «Das spröde Licht» vom kolumbianischen Schriftsteller Thomas González vor. Es ist ein Roman über eine Familientragödie. Und dann geben wir im Buchzeichen auch noch Anregungen für alle die, die zu Weihnachten Bücher schenken wollen.
Also ein vielseitiges Buchzeichen, wie gehen auch am nächsten Sonntag, 9. Dezember, da auf der Seis, natürlich zwischen 2 und 3 am Nachmittag. Redaktion der heutigen Sendung, Esther Schneider, am Mikrofon war Stefan Kohler.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Und das allerletzte Wort in jedem Buchzeichen, das überlassen wir gern und gerne einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin, und heute dreimal dürft ihr raten. Genau, die frischbachene Frau Dr. H.C. Evelyn Hassler, neuerdings Ehrendoktorin an Uni Bern. Sie, die sich für ihre Bücher gäng wieder mit Biografien von vergessenen Persönlichkeiten beschäftigt.
Ja, es ist ein sehr einsamer Prozess, weil einem im Grunde niemand raten kann. Und man lebt sehr einsam mit diesen Figuren, mit diesen Gedanken, die sich drumherum formulieren, auch fast auf einem brüchigen Boden. Und eigentlich bis zu allerletzt, bis dann die ersten Menschen so ein Buch lesen, weiss man gar nicht, ob man einigermaßen etwas vermitteln kann, was man wollte sagen, ob so etwas springt wie ein Funke, der einem selber ja gepackt hat, zu diesen Figuren getrieben hat.
Sonntagnachmittag auf der Seis. Jetzt ein Blick auf die Strasse. Eine Meldung aus der Region Röstigraben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.